Ob künstliche Intelligenz im Onlinehandel, die perfekte Lagerhaltung oder Herausforderungen beim internationalen Versand. Es gibt kaum ein Thema, das wir in diesem Podcast ja nicht behandelt haben. Gemeinsam mit großartigen Gästen und euch haben wir ganz viel dazu gelernt und spannende Einblicke in die Welt des E-Commerce gewonnen. In dieser Episode werfen wir einen Blick zurück auf das ereignisreiche Podcast-Jahr 2024. Quasi unser ganz eigener Jahresrückblick. Wir kramen die wichtigsten Tipps nochmal raus, damit ihr perfekt vorbereitet seid und ins neue Jahr starten könnt.
Was wir immer wieder hören aus dem Seller-Umfeld, ist, dass Seller zu uns kommen und völlig unschuldig irgendwelche Begriffe verwendet haben in ihren Angeboten und eine Abmahnung dafür bekommen. Und da gibt es einen ganz guten Trick. Es gibt das sogenannte Markenregister in Deutschland, das DPMA, und das ist auch online und da kann man Marken suchen. Als Daumenregel, wenn ich etwas im DPMA eingebe und ich habe 18 Einträge, dann lohnt sich auf jeden Fall der Gang zum Rechtsanwalt, zur Rechtsanwältin oder zu Trusted Shops.
Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alles Top, gerne wieder, der eBay-Podcast rund um Handel und E-Commerce. Ich bin Isabel und das hier ist die erste Folge, in der Lisa, Vincent und ich als Co-Host zusammen aufnehmen werden. Lisa, Vincent, möchtet ihr beiden auch kurz Hallo sagen?
Hallo.
Hallo in die Runde.
Ja, das Jahr 2024 neigt sich ja dem Ende zu und wir blicken auf ganze 18 Folgen und 4 Sonderfolgen zurück. Wir hatten dieses Jahr mit 27 Gästen hier bei uns im Studio gesprochen und ich habe mal ein bisschen gerechnet, das sind über 700 Minuten unseres eBay-Podcasts. Das ist echt eine ganze Menge. Und wir drei haben uns gefragt, wie können wir das Beste aus 2024 nochmal für euch da draußen zusammenfassen und haben uns überlegt, dass wir heute nochmal über unsere Lieblingsfolgen sprechen möchten.
Früher als Kind habe ich immer den Jahresrückblick von Günther Jauch geguckt. Das fühlt sich so ein bisschen so an, als würden wir hier im Stern-TV-Studio sitzen und gemeinsam ins Jahr zurückblicken. Und Vincent, für dich war das dein erstes Podcast-Jahr und du hattest vorher gar nicht so viel mit Podcasts zu tun. Was war denn deine Lieblingsfolge?
Meine Lieblingsfolge war tatsächlich keine Folge, die sich jetzt rein um Rechtliches gedreht hat, sondern da ging es ums internationale Verkaufen. Das war die Folge mit Doreen, unserem Delivery Solutions Lead, und Sven vom TubeShop24. Und die hat mir deswegen besonders gefallen, weil auch persönlich in meiner eBay-Erfahrung die schönsten Käufe und Verkäufe waren entweder ins EU-Ausland oder ja aus dem EU-Ausland. Und wenn man anfängt, international zu verkaufen, sollte man vermutlich damit anfangen zu überlegen, wohin möchte ich denn eigentlich verkaufen?
Genau, und da haben wir ja auch einige Tools, die wir Händlerinnen und Händlern in die Hand geben. Produktrecherche ist, glaube ich, auch das, was Sven empfohlen hatte, wo man einfach dann auf den verschiedenen eBay-Seiten gucken kann, wie ist da gerade die Nachfrage für das Produkt.
Ich glaube, Sven hat auch ganz klar über Zahlen gesprochen, warum es sich für ihn so lohnt, international zu verkaufen, oder?
Ja, absolut. Also und das war auch ziemlich impressive. Er hat gesagt, er hat seine Basis, glaube ich, versiebenfacht. Das muss man sich mal überlegen.
Und du hast gerade gesagt, eigentlich war es keine Rechtsfolge, aber natürlich ist es auch mit Regularien im internationalen Handel nicht zu unterschätzen. Und man muss ja schon einige Rechten und Pflichten beachten. Da geht es ja dann auch Richtung Zölle, was man da noch beachten sollte. Was hat Sven da nochmal empfohlen?
Genau, also angefangen bei den Zöllen, es gibt die berühmte EORI-Nummer. Die braucht man, wenn man ins Ausland verkaufen möchte. Und was er dann auch noch gesagt hat, es kann sich auch lohnen, eine Zollagentur zu engagieren. Wenn man jetzt keine Lust hat, wirklich nachzuschauen, naja, wie sieht das denn jetzt bei den individuellen Produkten aus? Und genau, wenn du von den Regulierungen sprichst, können wir ja auch weitermachen. Momentan natürlich hoch im Rennen das Produktsicherheitsrecht, aber es gibt natürlich da auch bei den individuellen Ländern noch andere Sachen. Ja. Also ich glaube, Doreen hat auch zum Beispiel das Beispiel gebracht, dass Nahrungsergänzungsmittel sehr unterschiedlich reguliert sind, je nach Land. Und da gibt es eine Seite, die sehr hilfreich ist, von der EU-Kommission, die heißt Europe, die wir auch verlinken. Ihr könnt euch aber natürlich auch immer an uns wenden. Also wir haben Helppages Und wir haben ja auch Partner wie Trusted Jobs. Und bevor ich jetzt wieder viel zu lange über Regulierungen spreche als Jurist, ich muss ja auch die Produkte irgendwie ins Ausland bekommen. Und ja, da geht es natürlich dann darum, dass man sich auch einen ordentlichen Versanddienstleister aussucht. Einen natürlich mit Tracking. Gerade beim Auslandsversand will man erst recht wissen, wo ist eigentlich meine Ware. Und dann natürlich auch günstige Versandoptionen. Ja, also sowas wie irgendwie Warenpost, International Premium.
Ja, spannend, dass du jetzt auch nochmal den Versand angesprochen hast. Der ist natürlich beim internationalen Handel super wichtig. Der ist aber auch besonders in der Peak-Season wichtig gewesen. Und warum ich das jetzt so anspreche, tatsächlich war meine Lieblingsfolge dieses Jahr oder eine meiner Lieblingsfolgen die Folge mit DHL zusammen mit Thomas Kempkes und auch unserem Kollegen Dirk Meusel, der mit uns zusammen über die Vorbereitung für die Peak-Season gesprochen hat. Und da war, glaube ich, so das Buzzword oder generell so eins der Buzzwords für mich in den Podcast-Aufnahmen dieses Jahr Sendungsverfolgungsnummer.
An die Folge kann ich mich noch super gut erinnern, Isabel. War das nicht die Folge, wo passend genau dann die DHL vor der Tür stand und bei dir geklingelt habt und ihr die Folge unterbrechen musstet?
Ja, quasi fast. Ich glaube, deswegen ist mir die Folge auch so gut in Erinnerung geblieben. DHL hatte nicht geklingelt, aber ein Paket angekündigt. Und das war ganz spannend, weil der Thomas tatsächlich in der Folge währenddessen darüber gesprochen hat, wie sehr DHL gerade an diesen Benachrichtigungen arbeitet und wie wichtig es ist, deswegen auch Sendungsverfolgungsnummern eben in Angeboten beziehungsweise bei Bestellungen zu hinterlegen. Und das war auch so ein Key Learning für mich in der Folge. Es ging sehr, sehr viel darum, dass ich mir, also besonders in der Peak Season, aber auch generell kontinuierlich Gedanken darüber mache, wie viel verschicke ich eigentlich, und das sollte ganz klar auch an DHL, an den Ansprechpartner kommuniziert werden. Mir war das vorher gar nicht bewusst, dass jeder, der quasi ein Geschäftskunde ist, bei DHL auch einen Ansprechpartner hat. Und mit dem kann man gut zusammenarbeiten, wenn es darum geht, ist der Abholort noch der richtige für meine Pakete? Wie viele Sendungen habe ich eigentlich und wie verändern sich auch meine Sendungswerte quasi über das Jahr hinweg? Also ist natürlich für die Peak-Season besonders wichtig, aber auch über die anderen Monate des Jahres.
Ja, denn man vergisst immer, dass Peak-Season für viele natürlich Weihnachten heißt, aber je nachdem, was man verkauft, verlagert sich ja die Peak-Season, und das weiß auch die DHL, und natürlich hat man ein erhöhtes Aufkommen im vierten Quartal rund um Black Friday und Weihnachten. Aber auch für seine persönliche Situation ist es immer gut, mit der DHL dann entsprechend Kontakt aufzunehmen, Lieferungen vorzuplanen oder Volumina einfach vorher klarzumachen.
Ich fand das auch sehr eindrücklich, wie er erzählt hat, dass sie da also auch Personal ja extrem aufstocken. Und da ist natürlich auch sehr wichtig, je besser man ihnen kommuniziert, was man eigentlich verschickt haben möchte, desto besser können sie auch planen.
Ja, es ist wirklich wahnsinnig, was da mittlerweile Q4 passiert. Also man denkt ja, die Kaufkraft geht irgendwie immer weiter zurück, aber tatsächlich in den Zahlen sieht man dann doch noch was anderes. Was ich aber auch ganz spannend fand, was auch so mein zweites Key-Learning war, was auch eigentlich gar nicht so nur in der Peak-Season stattfinden sollte, ist das ganze Thema Account-Daten up-to-date halten. Und das nicht nur bei der DHL, sondern auch bei eBay. Heißt, Urlaubszeiten sollten gepflegt werden, Adressdaten sollten aktualisiert werden. Und auch sowas wie Bearbeitungszeiten sollten eigentlich kontinuierlich überarbeitet werden, weil wenn ich schneller packen kann, auch nach der Peak-Season, kann das ja relevant werden, wenn ich wieder weniger Volumen habe. Sollte ich auch das sowohl bei eBay als auch bei DHL quasi updaten? Also einfach dieses ehrlich bleiben mit den Account-Daten.
Hat ja unter Umständen auch wirklich dollen Einfluss auf meinen potenziellen Abverkauf, wenn ich sogar schneller versenden kann oder eben auch in der Erwartung meiner Kunden hinsichtlich Lieferzeiten oder dem, was sie an Service von mir gewohnt sind.
Wenn du von Urlaubszeiten sprichst, dann meinst du damit sicher auch unseren Urlaubsmodus.
Ja, genau. Also die Abwesenheit, wenn ich weiß, dass ich ein paar Tage aus dem Geschäft gerissen werde und keine Vertretung für mich gerade habe, dann kann ich das im eBay-Konto hinterlegen und dann wird eben meine Bearbeitungszeit entsprechend angepasst, beziehungsweise meine Angebote dann entsprechend mit den Zeiten dann auch ausgestrahlt. Und wo wir jetzt gerade schon über Kundenerwartungen gesprochen hatten, was für mich auch nochmal ein Eye-Opener war wirklich der Punkt, die strategische Aufstellung zu hinterfragen und gerade so Punkte wie kostenlose Lieferungen und flexible Rückgaben, auch wenn ich sie sonst vielleicht im Jahr nicht realisieren kann, aber besonders zur Peak-Season kann es nochmal Sinn machen, das vielleicht doch nochmal für sich zu hinterfragen, um das eben als Wettbewerbsvorteil für sich zu nutzen. Weil gerade wenn so viel Kaufkraft auf dem Marktplatz da ist, kann das auch nochmal ein super Hebel sein. Und natürlich, wenn ich mit den Volumen gerade nicht klarkomme oder weiß, ich habe da Schnelldreher in meinem Lager, die direkt quasi an eBay Fulfillment zum Beispiel auszulagern. Das war für mich, glaube ich, so das Learning aus der DHL-Folge. Aber Lisa, jetzt haben wir beide schon über unsere Folgen gesprochen. Was war denn deine Lieblingsfolge dieses Jahr?
Ja, yes, zum einen lustig, dass du gerade von Learnings gesprochen hast, weil ich glaube, meine größten Eye-Opener und Learnings hatte ich aus der Folge, die ich gewählt habe. Und wir haben uns vorher nicht gut abgesprochen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du die Folge nimmst als deine Lieblingsfolge, denn wir haben die zusammen aufgenommen. Und zwar ist meine Lieblingsfolge rund um KI bei eBay, die wir gemeinsam mit Christian Bornmann aufgenommen haben.
Ach, die wollte ich tatsächlich auch erst nehmen.
Ha, gut. Die hat mich wirklich nachträglich sehr begeistert und auch beeinflusst. Also nicht nur, dass wir beide ein bisschen zu KI-Expertinnen geworden sind und ja sehr viel im Nachhinein auf den Messen in diesem Jahr auch über künstliche Intelligenz bei eBay, die Tools, die wir für Händlerinnen und Händler gerade bauen oder auch wie wir selbst bei eBay mit dem Thema AI umgehen, dass ja sich da einfach für uns im Alltäglichen im letzten Jahr super viel verändert hat. Was mich begeistert hat, ist das, was wir in der Folge gelernt haben, und dazu komme ich gleich, ein ganz großer Aspekt war, Angst vor dem Thema zu verlieren, Angst vor dem großen Mythos, AI oder KI ist nur was für MathematikerInnen oder ich muss dafür programmieren können, sondern dass man sich einfach trauen muss, mit generativer KI ein bisschen rumzuspielen und dann eben die Vorteile für sein alltägliches Handeln darin zu sehen. Und irgendwie ist aus dieser Folge entstanden, dass ich mir vorgenommen habe, genau das auch unseren Händlerinnen und Händlern näher zu bringen, weil wir bei eBay eben mit unseren KI-Tools ganz einfache Möglichkeiten bieten, das eigene Geschäft zu verbessern und mit einer ganz, ganz niedrigen Eintrittsbarriere mit generativer KI zu arbeiten. Und das, ja, hat es, glaube ich, für mich zur Lieblingsfolge gemacht.
Hast du denn konkrete Beispiele, was wir da so machen?
Genau, also zum einen sind wir bei eBay natürlich so ein bisschen auf so einer Vorreiterrolle, was das Thema KI angeht. Wir haben da viele Awards auch für unsere Tools gewonnen. Das ist natürlich super, super schön. Was ich aber am tollsten finde, ist, dass wir ja eigentlich nie darum herumkommen, in unseren Folgen über Artikeloptimierung zu sprechen oder darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass eBay eine Schlagwortsuche ist, wie viel wir über Fotos und verschiedene Bilder bei eBay sprechen, dass man Artikel im Kontext darstellen muss oder wie wichtig es auch ist, eine Produktbeschreibung ordentlich zu schreiben oder wie gut es auch ist, eventuell unterschiedliche Sprachen zu nutzen, wenn wir wieder zurück auf den internationalen Versand gehen, den wir ja eben schon angesprochen haben. Und das Schönste an dieser KI-Folge finde ich, dass wir Tools vorgestellt haben oder auch einfach dazu angeregt haben, mit generativer KI genau mal über seine Artikel nachzudenken. Also wie kann ich zum Beispiel, wenn ich einen Winterschuh verkaufe, den mal in eine Winterlandschaft bringen. Oder wenn ich eine Gartenbank verkaufe, wie kann mir generative KI dabei helfen, Bilder zu erzeugen, dass diese Gartenbank mal im Frühling, mal im Sommer, mal im Herbst und mal im Winter dasteht. Und diese vier Bilder kann ich dann eben bei eBay hochladen und eben auch meine Bilderanzahl erhöhen. Also wie können mir wirklich nicht nur eBay-Tools, sondern auch das Nutzen von generativer KI dabei helfen, eine bessere Auffindbarkeit meiner Produkte bei eBay zu haben und meine Abverkaufschancen zu erhöhen, indem mir Artikeloptimierung, von der wir ja so oft sprechen, leicht gemacht wird.
Ja, wenn wir über Artikel optimieren bzw. Artikel einstellen sprechen, da kommen wir auch nicht um unseren Magical List Flow drumherum. Und wir brauchen natürlich immer besondere englische Namen für die tollen Tools. Aber in dem Fall finde ich es tatsächlich treffend, dass wir es Magical nennen, weil es quasi das Listen oder das Erstellen eines Angebots nur anhand eines Fotos ist. Und das finde ich, wenn man da vor zwei Jahren oder auch vor einem Jahr drüber nachgedacht hätte, was das einfach für eine immense Zeitersparnis ist, dass ich nur noch ein Bild brauche und direkt Kategorie, Titel, Beschreibung, Artikelmerkmale ausgespuckt bekomme. Also da, ja, finde ich, ist Magical wirklich angebracht.
Nee, ich glaube, dass die Magic nicht aufhört und dass wir uns in dem Jahresrückblick 2025 bestimmt wieder über KI unterhalten können, weil da eben noch ganz, ganz viel kommt und wir auch jetzt viel, viel mehr mit unseren Händlerinnen und Händlern in den Austausch gehen darüber, wie sie denn KI für sich einsetzen.
Bevor wir jetzt gleich weitermachen, wollen wir auch mal von euch wissen, was waren denn eure Lieblingsfolgen in diesem Jahr? Und welches Thema hat euch denn am meisten interessiert? Erzählt uns gerne davon, das hilft uns auch in der Planung für das nächste Jahr.
Ja, und wenn ihr uns gerade in der Spotify-App zuhört, dann könnt ihr gerne direkt über die Q&A-Funktion in der App mit uns interagieren. Da könnt ihr einfach den Slider vom unteren Rand in der App nach oben ziehen und dann geht's auch schon los. Alternativ könnt ihr uns auch gerne in der eBay-Community oder direkt auf unserer Facebook-Seite eBay for Business Deutschland schreiben. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber.
Und zwei Dinge, die uns auch immer helfen, ist, wenn es bestimmte Themenwünsche gibt für 2025, nennt uns die und erzählt uns dazu doch super, super gerne eure Geschichten oder lasst uns Feedback zu unserem Podcast da. Natürlich freuen wir uns auch immer über ein Like oder ein Abo, da, wo ihr uns gerade hört.
Ja, Lisa, und jetzt habe ich tatsächlich eine Folge noch mitgebracht, von der ich dachte, dass es deine Lieblingsfolge war.
Vielleicht haben wir jetzt doch die gleiche gewählt.
Ich hoffe nicht, aber die Folge, die ich meine, ist die mit Michael Artuk zum Thema Stammkundinnen binden und aufbauen. Da hatten wir mit ihm, es war auch relativ Anfang des Jahres, darüber gesprochen, wie man eine Kundenbindung durch Gesten und persönlichen Austausch aufbauen kann und was man alles für Tipps und Tricks berücksichtigen könnte, um quasi Kunden langfristig an sich zu binden und sich so auch vom Wettbewerb abzuheben.
Ja, wirklich super Folge. Hatte ich überlegt. Ich bin sehr, sehr froh, dass du sie genommen hast, damit sie es in diesen Jahresrückblick geschafft hat.
Ja, sehr schön. Ich habe die Folge genommen, weil es für mich zum einen vereint hat, so ein bisschen nochmal die Zusammenfassung, was habe ich eigentlich bei eBay für Möglichkeiten? Und zum anderen hatte mich aber auch sehr, sehr aus der Praxis erzählt, wann ziehe ich für mich eigentlich auch den Schlussstrich? Also wann ist es auch okay, Kundenfeedback einfach Feedback sein zu lassen und auch mal quasi zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Zum Thema, was man bei eBay machen kann, da sind wir quasi unser, ich sag mal, Marketing-Tool 1x1 mit ihm durchgegangen. Das war sowas wie personalisierte Paketbeilagen und Rabattcodes auszudrucken und Bestellungen wirklich beizulegen und da auch mal großzügiger zu sein mit den Rabatten, weil die Leute waren ja schon mal da und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass sie nochmal kommen. Und ich fand es da besonders spannend, dass er gesagt hat, einen Neukunden zu gewinnen ist viel teurer, als einen bereits Kaufenden quasi zu halten. Und das hatte ich so noch nicht gehört, war für mich auf jeden Fall auch ein großes Learning. Und für diejenigen, die nichts ausdrucken möchten, da hat er nochmal unsere Newsletter-Funktionalität erwähnt, dass man einfach den Leuten, die sowieso schon dem eBay-Shop folgen, auch zu besonderen saisonalen Anlässen zum Beispiel nochmal auch in dem Fall relativ großzügige Rabatte zukommen lässt, eben weil diese Leute schon da waren und schon mal ein Interesse geäußert hatten.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt, wo ich auch nochmal von der Seitenlinie euch beruhigen kann. Unsere Newsletter-Funktion ist natürlich so eingestellt, dass die nur an Kaufende bzw. an unsere User rausgeht, die auch ein Marketing-Opt-in haben. Also ihr braucht euch da keine Gedanken darüber machen, dass ihr irgendwelche Datenschutzverstöße begeht. Da haben wir uns natürlich darum gekümmert.
Zum Glück hat man Juristen mit in der Folge. Isabel, was ich so schön fand an Micha war, dass er so offen zugegeben hat, wie oft er vergisst, genau diese Tools zur Kundenbindung immer, immer wieder einzubauen. Und dass es so ein bisschen für mich ein Reminder war, wenn eine Aktion bei dir mal gut funktioniert hat, dann lerne daraus und stell dir irgendwie einen Reminder, dass man das zu gegebener Zeit wieder macht. Weil man denkt sich oft so, naja, man plant seine Marketing-Tools irgendwie voraus, man optimiert seine Angebote, aber genau auf die Kunden, die man eben mal da hat, zu schauen und zu gucken, wie kann ich die wirklich kontinuierlich an mich binden oder eben wieder zurückholen. Das ist was, was seiner Aussage nach im Alltag oft runterfällt, obwohl es eigentlich super viel Potenzial hat.
Ja, und er hatte da auch nochmal angeregt, kreativ zu werden und vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und gar nicht nur auf die 2-3 bestehenden Prozesse zu blicken, sondern auch wirklich nochmal in die eigene Bestellhistorie reinzugehen und zu gucken, wer hat denn jetzt wirklich öfter bei mir gekauft und wer kommt denn immer wieder zu mir und wer ist diese Person eigentlich? Ja, und es geht auch so ein bisschen in mein letztes Learning aus der Folge, was wirklich war, aktiv mit den Kunden im Austausch zu bleiben, also gesetzt natürlich, dass man sowieso einen guten Kundenservice darbietet. Aber Micha hatte auch von dem Fall erzählt, dass es natürlich hin und wieder mal zu Beschwerden kommen kann, die auch unter die Gürtellinie gehen, was natürlich nicht der Regelfall ist und absolut die Ausnahme. Und er hat da für sich so ein bisschen, ich sag mal, einen Wert festgelegt, wo er sagt, ja komm, da bezahle ich jetzt einfach den Artikel und bis zu dem und dem Wert mache ich mir keine Gedanken darüber. Und dann hat er lieber quasi seinen Seelenfrieden, als sich da mit einem blöden Fall nochmal auseinanderzusetzen. Und auch die Empfehlung fand ich ganz nett.
Und was mich ja auch gesagt hat, ist, dass man sich mal damit auseinandersetzen soll, wer sind denn überhaupt meine Kaufenden? An wen verschicke ich meine ganzen Artikel und was wollen die eventuell von mir dann auch sehen und hören? Und das war ein Tipp, der sich eigentlich auch ganz gut auf meine nächste Lieblingsfolge übertragen lässt. Das ist nämlich die Folge mit dem Held der Steine, mit Thomas Panke. Und der steht absolut für seine Community, nicht nur die, die bei eBay bei ihm einkaufen, sondern vor allem auch aus seinem, ich nenne ihn ja den Zweitjob, als Twitch- und YouTube-Streamer, bei dem er Klemmbausteine-Sets aufbaut und sehr, 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 sehr stark mit seiner Community interagiert. Und dann kam Thomas dazu, über unsere lokale Abholung und eBay lokal als Option zum Verkauf bei eBay, dazu seine Passion für Klemmbausteine und aus seiner früheren Perspektive dem Einkaufen von Klemmbausteinsets dann auch zum Verkäufer zu werden. Und Thomas war das zweite Mal dieses Jahr bei uns im Podcast und hat eben jetzt über seine eBay-Erfahrung nicht aus der kaufenden Brille, sondern aus der Verkäuferbrille gesprochen. Und was mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass er so begeistert war von der Option bei eBay, Artikel zu verkaufen und dann seine Kundinnen und Kunden kennenzulernen, indem sie bei sich im Laden oder eben an der Zweigstelle abgeholt werden. Und er hatte super wichtige Punkte, die man sich, glaube ich, nochmal überlegen kann, wenn man eBay lokal noch nicht anbietet, dass er sagt, na ja, nur so bekomme ich dann auch mal direktes Feedback zu meinen Artikeln, die ich verkaufe. Ich lerne die persönlich kennen. Ich kann eventuell auch nochmal einen Cross-Selling oder ein Upselling machen und kann eben auf die Kundenbindung eingehen, was Michael ja auch gesagt hat, und habe gleich schon einen guten Eindruck gemacht fürs nächste Mal, wenn ich dann verkaufen möchte.
Ja, ich glaube, wenn man in Deutschland sich auch mal so ein bisschen in der, sag ich mal, im E-Commerce umschaut, dann ist ja auch das lokale Abholen sehr beliebt. Also gerade im C2C-Geschäft, wir kennen das, glaube ich, alle, da holen wir ja wahnsinnig gerne Sachen ab und spricht eigentlich nichts dagegen, dass es auch nicht im B2C-Geschäft funktionieren könnte.
Ja, und wir hatten damals, als wir die Funktion ja mehr gepusht haben, auf der Seite ja auch oft fragende Blicke bekommen, so warum wollt ihr, dass Kunden bei mir im Laden stehen, dann kaufen die ja eher bei mir vor Ort und nicht mehr auf eBay. Und da war unsere Antwort ganz klar, ja, wir sehen uns als Partner des Handels und wir setzen uns seit Jahren für den lokalen Handel ein und da gehört das einfach mit dazu.
Absolut richtig. Und was ich bei Thomas dann noch besonders spannend fand, war, Thomas hat die eBay-Plattform vor seinem selbst bei eBay-Verkaufen halt dafür genutzt, eigene Lego-Sets oder Klemmbausteinsets zu besonders guten Preisen zu finden. Und aus den Fehlern, die er dann in den Angeboten von anderen Händlerinnen und Händlern gesehen hat, hat er sehr, sehr viel für seine eigene Angebotsoptimierung gelernt. Also er hat nochmal sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass eine Beschreibung sehr, sehr gut ist, dass Identifikationsnummern für eben eine besondere Reihe oder ein Modell entsprechend hinterlegt sind, dass die Fotos gut gewählt sind, dass Besonderheiten, gerade wenn es um die Kategorie Sammeln und Seltenes geht, dass Besonderheiten hervorgehoben werden und man dann unter Umständen durch eine Auktion sogar sehr viel mehr Geld noch einnehmen kann als über einen Festpreis, was wir zugegebenermaßen auch nicht mehr so oft gehört haben im Podcast. Und das war nochmal ein toller Reminder, wo kommt eBay auch ursprünglich mal her und wie kann eine Auktion auch im Businessgeschäft in bestimmten Kategorien einfach super erfolgreich sein.
Das ist ganz witzig. Ich war gestern auf einem Event, wo mir ein Händler genau das Gleiche gesagt hat und dass teilweise Artikel, die mit einer Auktion eingestellt werden, mit einer 1-Euro-Auktion, dass die wirklich teurer verkauft werden. Und ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Leute einfach nicht mehr aufhören können zu bieten. Das kenne ich selber auch.
Ich wollte gerade sagen, da in genau die Falle bin ich auch jetzt zweimal hintereinander getappt, dass ich mir eigentlich einen anderen Höchstpreis gesetzt habe und dann aber in den letzten Minuten den nochmal erhöht habe. Also für mich persönlich sehr, sehr, sehr schwierig, diese Auktion. Was so ein bisschen die Folge zu meinem persönlichen Fangirl-Moment hat werden lassen, ist, dass ich Thomas Panke vorher natürlich schon kannte von YouTube, von Twitch und es da immer sehr mochte, wie er als Held der Steine mit seiner Community interagiert hat. Und sein Appell aus der Folge war, du als Händler, Händlerin kennst deine Produkte so gut, dass auch du authentisch über dein Inventar sprechen kannst und es auch machen solltest. Also sein Appell war, dass jeder Händler, jede Händlerin auch mal sich die Social-Funktion von eBay anschauen sollte oder darüber Gedanken machen sollte, wie man einen eigenen Instagram- oder YouTube-Kanal hat, um eben seine Expertise, die man hat, über das Produkt hinaus dann an den sehr, sehr engen Kundenkreis zu bewerben. Und das war ein Appell, den ich so vorher auch noch nicht gehört habe, der mich nachhaltig begeistert hat.
Ja, und wenn wir jetzt gerade schon von den Auktionen gesprochen haben, das ist eine ganz gute Überleitung zu meiner zweiten Lieblingsfolge von diesem Jahr. Ihr kennt wahrscheinlich alle noch unseren tollen Spruch früher, 3-2-1 Mainz. Was gegebenenfalls manche von euch nicht wissen, ist, dass wir das natürlich haben schützen lassen. Und zwar als Marke. Und dass es da auch tatsächlich mal so ein paar Reibereien gab, auf die ich jetzt natürlich nicht im Detail eingehe. Und das bringt uns dann noch zu meiner nächsten Lieblingsfolge, nämlich unsere Folge zum Markenrecht mit Lazar von Trusted Shops. Isabel, du warst ja damals auch dabei.
Ja, ich fand sie auch super.
Das war, glaube ich, eine sehr inhaltsreiche Folge, die man aber ganz gut herunterbrechen kann. Und ja, im E-Commerce ist es einfach wichtig, angefangen beim Shop, wenn ich Marken verwende, dann muss ich sie richtig verwenden. Und ich muss vor allem Markenprodukte korrekt bezeichnen. Also wenn wir jetzt wieder bei den Klemmbausteinen sind, zum Beispiel die Lego-Marke. Man sollte hier, wenn man Lego-Produkte verkauft, kann man die Wortmarke natürlich verwenden. Es geht nicht anders, aber man muss Acht geben, wenn man Logos verwendet.
Ja, für mich war in der Folge auch ein Learning, wie vielfältig der Begriff Marke ist. Also er hatte ja auch von Geruchsmarken und Geräuschmarken und so weiter gesprochen. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Aber ja, es ging im Kern sehr, sehr viel darum, Dinge einfach richtig zu kennzeichnen.
Ja, das ist auch ein guter Punkt. Natürlich die Geruchsmarken. Zum einen, was viele auch nicht wissen, es gibt ja so vermeintliche Alltagsbegriffe. Also wir hatten da zum Beispiel Tempos oder so. Das können auch Marken sein. Und was wir immer wieder hören aus dem Seller-Umfeld, ist, dass Seller zu uns kommen und völlig unschuldig irgendwelche Begriffe verwendet haben in ihren Angeboten und eine Abmahnung dafür bekommen. Und da gibt's einen ganz guten Trick. Es gibt das sogenannte Markenregister in Deutschland, das DPMA, und das ist auch online und da kann man Marken suchen. Es ist natürlich nicht ganz einfach zu verstehen, aber als Daumenregel, wenn ich etwas im DPMA eingebe und ich habe 18 Einträge, dann lohnt sich auf jeden Fall der Gang zum Rechtsanwalt, zur Rechtsanwältin oder zu Trusted Shops. Vielleicht auch ein sehr wichtiger Punkt, gerade bei eBay. Bei uns ist ja, Autoteile ist ein sehr wichtiges Business. Beim Verkauf von Autoteilen, auch da muss man sehr darauf aufpassen, wie man Marken verwendet, wenn man Ersatzteile oder Zubehör für Originalprodukte verkauft. Man kann natürlich immer oder man muss angeben, dass ein bestimmtes Zubehörteil geeignet ist für, ich sage jetzt mal, den VW Polo oder dergleichen. Aber man muss aufpassen, dass man da nicht irgendwie eine bestimmte Beziehung zu diesem Unternehmen vorgaukelt. Und natürlich nicht, dass es ein Originalzubehör ist. Der Eindruck darf auch nicht vermittelt werden.
Gleiches stelle ich mir vor, wenn ich eine Handyhülle verkaufe und zum Beispiel sage, die ist für dein iPhone 6, dass es dann eben aber nur ein Zubehörteil ist und nicht von Apple direkt, richtig?
Genau. Und bevor ich jetzt noch die ganze Folge hier herunterbete, es ist natürlich nicht so, dass ihr jetzt wirklich Angst haben musst und nicht mehr verkaufen sollt. Wenn man sich ordentlich vorbereitet, dann ist das alles kein Problem. Und es ist auch völlig klar, man muss natürlich Marken verwenden, wenn man Markenprodukte verkauft.
Während ihr euch hier über Vincents letzte Lieblingsfolge unterhalten habt, hat mir die Redaktion ein kleines Spiel reingereicht. Isabel, ich glaube, ihr habt es im letzten Jahr schon gespielt und wir haben es auf jeden Fall gemeinsam mit Saskia in unserer Folge in diesem Jahr gespielt. Die This or That Weihnachts-Edition. Wir haben hier Zettel, da stehen Namen auf der einen Seite und ich vermute mal This or That Entscheidung auf der anderen Seite. Wir gehen doch mal rum und lassen uns gegenseitig entscheiden, This or That in der Weihnachts-Edition.
Ja, das Spiel hat auf jeden Fall schon Tradition hier im Podcast. Finde ich richtig gut. Willst du anfangen, Lisa?
Ja, bei mir steht Isabel selbst kochen oder essen gehen?
Essen gehen, auf jeden Fall. Dann ziehe ich auch mal ein Zettelchen. Vincent, Frühgeschenke kaufen oder Last-Minute-Shopping?
Ganz eindeutig Last-Minute-Shopping. Also das, ich glaube, ich habe noch nie vor Ende Dezember auch nur an Geschenke gedacht. Habe dann aber immer alle bekommen. Okay, machen wir weiter. Lisa, klassische Weihnachtsdekoration oder ganz moderner Stil?
Moderne Weihnachtsdekoration? Nee, ich glaube eher moderner Stil als klassische Weihnachtsdekoration. Isabel, Wunschzettel schreiben oder Überraschungen abwarten?
Auf jeden Fall Wunschzettel schreiben. Es gab zu oft mal eine Enttäuschung, wenn dann doch auf Überraschung gesetzt wurde.
Vincent, Süßigkeiten im Adventskalender oder kleine Überraschungen?
Also ich würde jetzt am liebsten sagen beides, aber kleine Überraschungen.
Lisa, Geschenke einpacken oder einpacken lassen?
Ich packe super gerne Geschenke ein. Ich mag das wirklich richtig, richtig gerne. Also definitiv selbst einpacken.
Isabel, großes Get-Together oder Weihnachten im kleinen Kreis?
Erst Weihnachten im kleinen Kreis und dann immer großes Get-Together.
Gut, jetzt habt ihr ja ein bisschen Einblick auch in unser Privatleben bekommen durch diese schöne This-or-That-Runde. Und damit sind wir dann auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Das war unser Rückblick auf das Podcast-Jahr 2024. Vielen Dank, dass ihr uns hier begleitet habt und Teil dieser tollen Community seid. Wir hoffen natürlich, dass die Folge euch genauso Spaß gemacht hat wie uns.
Vielen Dank, Vincent und Isabel, für dieses großartige Podcast-Jahr und diesen spannenden Jahresrückblick.
Ich fand die Folge auch richtig super und ich freue mich aber auch wieder, wenn wir Gäste bei uns im Studio haben. Wir werden zum Beispiel eine neue Folge zusammen mit unserer eBay-Geschäftsführerin Dr. Saskia Meyer-André und unserem Senior Director Seller Engagement Andreas Hensch veröffentlichen. Und außerdem folgt auch eine neue Folge zum eBay-Durchstarter-Programm. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.